habe eher so ein Déjà-vu-Gefühle, dass wir Diskussionen führen, die wir Ende der 80er, Anfang der 1990er Jahre geführt haben. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass wir in der einen oder anderen Diskussion damals sogar weiter waren.
Flexibilisierung setzt für mich zunächst mal den Standard voraus, von dem ausgehend Flexibilisierung stattfinden kann.
Ich glaube, das eigentliche Problem, das ist mein Anliegen, ist wie immer in der Berufsbildung ein Implementationsproblem, sozusagen das vor Ort umgesetzt zu bekommen. Da müsste man, glaube ich, viel realistischer hingucken, was da vor Ort wirklich möglich ist. Das ist aber jetzt so die Meinung eines pensionierten Wissenschaftlers.
Ja, willkommen zu unserer neuen Folge von BWFET Zwischentöne mit dem Thema Flexibilisierung in den Berufsbildern. Das ist Folge 7 und ich freue mich, die heute zusammen mit Hugo Krämer, meinem lieben Kollegen, umsetzen zu können. Wir haben das Thema Flexibilisierung gewählt, weil es, glaube ich, ein recht brennendes Thema aktuell ist, was aus ganz unterschiedlichen Facetten, Politik, Wissenschaft und aber auch im Kontext der Sozialpartner diskutiert wird, unterschiedliche Vorschläge vorliegen und ich glaube, die Bereitschaft überall da ist, dass wir für eine Neugestaltung der Berufsbildung flexibler in bestimmten Bereichen agieren müssen. Aber wie das genau aussieht, wo wir ansetzen müssen, das wird immer recht unterschiedlich verstanden. Und genau das Thema wollen wir heute aufnehmen, diskutieren. Und dazu haben wir zwei Gäste eingeladen. Auf der einen Seite Peter Sloan von der Universität Paderborn. Ich würde jetzt mal sagen, als einer der Berufsbildungsexperten in Deutschland, wenn man jetzt sagt, in welchen Facetten, dann kann man, glaube ich, viel aufzählen und wir haben die ganze Folge schon voll. Also gerade wenn es um Modernisierung der Berufsbildung geht, wenn Fragen zum Qualifikationsrahmen geht oder auch zur Qualität, ist er, glaube ich, ein ausgewiesener Experte und war auch einer der Sachverständigen in der Enquete-Kommission, die natürlich auch Position genommen hat zur Flexibilisierung. Und deshalb freuen wir uns, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen. Unser zweiter Gast, Gerd Zinke vom Bundesinstitut für Berufsbildung. Da wollte ich erst ganz profan sagen, aus der Ordnungsabteilung. Aber ich habe nochmal genau nachgelesen, auch wie der Abteilungsname ist. Und wenn wir sagen Struktur und Ordnung der Berufsbildung, so heißt es nämlich genau im Namen, da sehen wir nämlich, da geht es um Strukturfragen. Und das ist natürlich gerade beim Thema der Flexibilisierung ganz wichtig. Er ist verantwortlich oder zuständig für die Berufe der Elektrotechnik, der Informationstechnik und der naturwissenschaftlichen Berufe und war in den letzten Jahren auch sehr stark involviert in die Zukunftsdiskussionen der Berufsbildung im Kontext des BIPs, im großen Projekt Berufsbildung 4.0. Und ich freue mich, dass er heute hier ist. Ja, herzlich willkommen. Wir haben ja, wenn man so ein bisschen verfolgt, BWFET Zwischentöne, dann haben wir immer eine Einstiegsfrage, die wir an alle unsere Gäste richten. Und wenn wir eben das Thema Flexibilisierung haben, dann haben wir ja ganz unterschiedliche Diskussionsfelder. Auf der einen Seite das Diskussionsfeld der Anrechnung, auf der anderen Seite der Wahlentscheidung, auch der Übergangssysteme zwischen Aus- und Weiterbildung. Und da geht die erste Frage an unsere Gäste, wenn man sich überlegt, welche Aussage oder welche Statements hat Sie in letzter Zeit überrascht in diesem Kontext oder hat Sie vielleicht sogar zum Erstaunen gebracht oder zum Schmunzeln gebracht? Was kann man da so sagen? Was war da eine Forderung, die auf alle Fälle im Gedächtnis geblieben ist? Und wir fangen mit Herrn Sloan an. Fällt Ihnen da irgendwas ein?
Ja, ich muss zugeben, dass mich das überrascht hat. Ich habe eher so Déjà-vu-Gefühle, dass wir Diskussionen führen, die wir Ende der 80er, Anfang der 1990er Jahre geführt haben. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass wir in der einen oder anderen Diskussion damals sogar weiter waren als heute. Im Moment ist Flexibilisierung, so wie ich das wahrnehme, ich habe so ein bisschen quer gelesen zur Vorbereitung, ein Sammelbegriff für es muss irgendwie veränderbarer, gestaltbarer sein. Und dann bringt jeder so sein Thema ein. Diejenigen, die sich mit dem Übergangssystem beschäftigen, diejenigen, die die Frage stellen, wie man zu Anschluss an die akademische Bildung findet und so weiter und so weiter. Mein Anliegen wäre, dass wir das genauer angucken. Ich finde, entschuldigen Sie, wenn ich das so direkt am Anfang sage, ich finde Flexibilisierung der Berufsbilder engführend. Eigentlich geht es um Flexibilisierung beruflicher Ausbildung oder beruflicher Bildung insgesamt. Und in den 1990er Jahren haben wir das unter drei Gesichtspunkten strukturiert. Flexibilisierung im Sinne von Anpassung an, wie zum Beispiel digitale Produktionsprozesse. Differenzierung im Sinne der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, Stichwort heterogene Zielgruppen und damit auch unterschiedliche notwendige Bildungsangebote. Und dritter Begriff war Individualisierung, was, glaube ich, heute viel, viel wichtiger wird als damals, nämlich, dass wir über individuelle Bildungsbiografien und Bildungswege nachdenken müssen. Also Flexibilisierung der Berufsbildung, wenn ich es zusammenfasse, heißt, dass wir viel Gestaltungsspielraum vor Ort zulassen müssen und natürlich irgendwo einen Rahmen brauchen, das würde ich nie abstreiten.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das hat viele Facetten schon aufgezeigt, die wir wahrscheinlich gleich auch aufnehmen werden. Gerd, wenn aus deiner Perspektive, was hast du im Hinterkopf?
Ja, vielen Dank erstmal. Ich bin, um das nochmal zu konkretisieren, zuständig für die Elektroberufe, für die Elektroberufe in der Industrie und im Handwerk, für den Mechatroniker, Land- und Baumaschinenmechatroniker, also naturwissenschaftliche, das wäre zu weit gefasst, das muss ich eingrenzend sagen. Aber wir haben tatsächlich jetzt diese interessante Diskussion um die Neuordnung, und da sind wir ja auch schon zusammen gewesen, mehrfach schon zusammen gewesen, der Metall- und Elektroberufe. Und in dem Zusammenhang hat mich bei einem letzten Meeting, was wir mit Ausbildungsleitern hatten, organisiert über Gesamtmetall, überrascht, mit welcher Vehemenz von mehreren Ausbildungsleitern die Forderung kam, die zentralen Prüfungen, die PAL-Prüfungen im Prinzip aufzugeben und anstelle dessen die Prüfungsverantwortung viel mehr in Richtung Betriebe und Berufsschulen zu delegieren. Und damit komme ich eigentlich zu einem Punkt, der geht genau in die Richtung, was Peterslohn gerade gesagt hat, nämlich die Frage des Rahmens. Und da komme ich eigentlich zum anderen macht das natürlich auch eine Unzufriedenheit deutlich, eine Unzufriedenheit mit dem jetzigen Zustand, der vielleicht auch nachvollziehbar ist, aber manches Problem wird damit auch delegiert von den Betrieben, die möglicherweise in der Ausbildungsqualität nicht dort sind, wo sie hinwollen, und dann sagen, es liegt an der Prüfung. Das ist eine Verkürzung, und da müssen wir vorsichtig sein, auch was die Flexibilisierung angeht. Und damit komme ich zu dem Punkt. Und eigentlich ist das das Gleiche, was Peterslohn gesagt hat. Flexibilität setzt für mich und Flexibilisierung setzt für mich zunächst mal den Standard voraus, von dem ausgehend Flexibilisierung stattfinden kann. Und den Standard setzen wir mit den Ordnungsmitteln. Und insofern muss ich sagen, ist der Titel der heutigen Fassung schon nicht ganz konkret. Es geht nicht um die Flexibilität der Berufsbildung oder die Flexibilisierung der Berufsbilder, sondern es geht eigentlich um die Voraussetzung von der Flexibilisierung durch gute Standards. Das wäre so der Anfang, den ich setzen würde. Und ich bin wirklich nicht gewillt zuzustimmen, dass man die Prüfung zentral aufgeben sollte. Da muss man sehr vorsichtig sein, damit man das Kind nicht mit dem Bade ausgibt.
Wenn ich da mal nachhaken darf an dem Punkt bei der Flexibilisierung guter Standards, wenn wir da ein bisschen mal sammeln können, was sind denn gute Standards, die wir dann aufnehmen können? Brauchen wir, dann kommen wir schon irgendwo vielleicht zu den Berufsbildern, brauchen wir viele differenzierte Berufsbilder oder brauchen wir eher, wenn ich jetzt den kaufmännischen Bereich nehme, ein Basisberufsbild für den kaufmännischen Bereich? Und dann weitere Differenzierungen, die drei Punkte. Jetzt mache ich eigentlich schon fast zu komplex, aber ich glaube schon, dass ihr euch dann auch da was rausnehmen könnt. Wie gehen wir mit der Fortbildungsstufe 1 um, die mit den Berufsspezialisten dann eingerichtet wird? Das setzt ja auch gewisse Vorstellungen, wie ein Ausbildungsstandard dann sein soll. Und wenn wir da noch mal eine Runde über Eckpunkte dann drehen könnten, das ist ja eine Position, dass man sagt, die Prüfung muss bleiben, dann kann man drüber nachdenken, wie man sie in dieser Form besser gestalten soll. Das wäre wahrscheinlich ein gemeinsamer Ausgangspunkt. Vielleicht, wenn Sie, Herr Zinke, mal noch mal im Grunde anfangen würden.
Ja, über die Prüfungsanforderungen geht sehr viel, und es geht natürlich auch etwas über die Beschreibung der Berufsbilder bzw. der Ausbildungsinhalte. Und dann gehe ich einfach mal auf die 2018er, das ist die jüngste Neuordnung, die wir gehabt haben, wo nur Zusatzqualifikationen neu geordnet worden sind. Auf die kommen wir ja vielleicht auch nochmal zu sprechen. Aber die Inhalte in diesen Zusatzqualifikationen bzw. also die Beschreibung der Zusatzqualifikationen, die Anforderungen an Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die da drinsteckt, die ist der Rahmen, die ist der Standard, und die ist relativ allgemein beschrieben. Und die ist sogar so allgemein beschrieben, dass sie für mehrere Berufe Anwendung finden kann. Einmal bezogen auf die Metallberufe, zum anderen bezogen auf die Elektroberufe, je nachdem einmal drei, einmal vier Zusatzqualifikationen. Das ist der Standard und der Rahmen, und die Flexibilisierung fängt in den Betrieben an. Die müssen sehen, dass sie das, was dort drin steht, entsprechend übertragen. Und da haben sie enorm viele Freiheitsräume, Freiräume. Sie müssen natürlich auch die Zeiten schaffen, in denen sie das realisieren können. Und so stelle ich mir eigentlich auch die künftige Neuordnung vor, nur dass die Zusatzqualifikationen dann möglicherweise am anderen Ende der Ausbildungsordnung stehen, nämlich am Anfang.
Wenn wir hier mal bleiben und das nochmal vertiefen, das wird aber heißen im Endeffekt, die Unternehmen wissen, wie sie selber in der Umsetzung unterschiedliche Schwerpunkte setzen können, weil viele Unternehmen ja zurückkoppeln, dass genau das die Herausforderung ist, dass sie eben mehr Unterstützung benötigen.
Vielleicht haben es die Unternehmen auch ein Stück verlernt, und da bin ich wieder bei Peter Sloan, der vorhin sagte, wir sind in den 90ern, wir sind vielleicht doch sogar noch ein Stück weiter davor. Ich habe mir jetzt nochmal angeguckt, eine Ausbildungsordnung von 1960, den Mess- und Regelmechaniker, die war einseitig. Da waren die Fertigkeiten beschrieben, die zu vermitteln waren, die Kenntnisse beschrieben, die zu vermitteln waren, und an welchen Arbeitsaufgaben das zu erfolgen hat. Und es war die Ausbildungszeit gegeben. Ich will das jetzt nicht irgendwie favorisieren und will hier auch nicht historisieren, aber mit diesem Rahmen war etwas gegeben, und das scheint ja in den 60er Jahren zunächst mal funktioniert zu haben in der Berufsausbildung, was den Rahmen steckte für eine Berufsausbildung in den Betrieben. Und die, ich sehe einfach die Verantwortung bei den Ausbildungsverantwortlichen, bei den Ausbildern, da doch eigenverantwortlich mehr reinzubringen. Und das müssen wir in Richtung der Betriebe, aber auch in Richtung der Berufsschulen stärker vermitteln.
Konzeptionell bin ich sofort einverstanden, wenn wir sagen, wir brauchen so einen einheitlichen Rahmen. Ich sehe weniger das Problem, solch einen Rahmen zu formulieren, sondern ich sehe viel stärker das Problem, wie diese Anforderung vor Ort durch Betriebe, Schulen und im Handwerk durch überbetriebliche Ausbildungsstätten umgesetzt und realisiert werden kann. Also Herr Zinke hat mit den Kollegen Kaufmann und Winkler eine Evaluation durchgeführt, die ich mir angeguckt habe. Ich habe die Kurzfassung nur gelesen aus Zeitgründen. Und da erwähnen Sie so bestimmte Punkte. Ich picke jetzt einfach nur raus. Die Qualität des pädagogischen Personals reicht häufig nicht aus, um mit diesem Modell dieser Kernausbildung plus Zusatzqualifikation im Elektrobereich umzugehen. Wir haben in den 80er Jahren die Zusatzqualifikation erstmals in einem Modellversuch in Koblenz breit erprobt. Da war ich an der wissenschaftlichen Begleitung beteiligt. Koblenzer Modell damals hat Zusatzqualifikation erstmals eingeführt, ganz am Anfang für Abiturienten. Da wurde die Ausbildungszeitkürzung, die Abiturienten in Anspruch nehmen können, da wurde darauf verzichtet, und es wurde neben der grundständigen Ausbildung im Handwerksberuf Zusatzqualifikation in fachtheoretisch, fachpraktischen Teilen, in kaufmännischen Ausbildungen etc. als vorgezogene Weiterbildung eingeführt. Und das Zusatzqualifikationskonzept hat sich seitdem so ein bisschen anders entwickelt. So wie wir es heute kennen und wie es im Metall- und Elektrobereich durch, ich glaube, das heißt kodifizierte Zusatzqualifikation, also die sozusagen durch eine bundesweite Ordnung festgelegt sind, da waren wir weit von entfernt. Das waren damals kammerspezifische Prüfungen. Aber schon damals haben wir bestimmte Probleme lokalisiert, die in der Evaluation, die Herr Zinke mit durchgeführt hat, auch herausgestellt werden, dass die Betriebe und die Ausbilder zum Teil mit der Komplexität, wenn man Zusatzqualifikation mit dem Kernbereich verbinden will, nicht klarkommen. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dass zum Teil die Zertifizierung nicht mal vorgenommen wird, dass man also auf die Prüfung verzichtet. Das heißt, ich glaube, das eigentliche Problem, das ist mein Anliegen, ist wie immer in der Berufsbildung ein Implementationsproblem, sozusagen das vor Ort umgesetzt zu bekommen. Ich meine, es wird gerade gefragt, was die Betriebe da an Hilfen brauchen. Es gibt zahlreiche Betriebe, die nicht mal wissen, was eine Ausbildungsordnung ist und einfach nur die Vordrucke der Kammern benutzen. Da müsste man, glaube ich, viel realistischer hingucken, was da vor Ort wirklich möglich ist. Also vielleicht kann ich es mal zuspitzen. Ich glaube, dass die Berufsbilder nicht die Wirkung entfalten, von denen wir annehmen, dass sie die entfalten. Und dass vielmehr sozusagen darunter auf der Ebene der Kammern in den Betrieben stattfindet. Und dass wir da ansetzen müssen, sonst passiert gar nichts.
Das wäre ja ein Argument zu sagen, eher wir lassen die Berufsbilder, sage ich mal, sehr grundlegend ohne eine konkrete Spezifizierung. Also heute wird ja nicht nur über Zusatzqualifikationen nachgedacht, sondern Wahlmöglichkeiten vielleicht zu schaffen Richtung Modularisierung, sich an Hochschulen mehr anzupassen. Also das wäre ja ein Argument zu sagen, eher eine klassische Struktur ohne große Strukturelemente einer Spezialisierung. Und damit also die Berufsausbildung in der Struktur eher vereinfachen, damit sie auch dementsprechend verständlicher ist und eher akzeptiert wird. Ist das so richtig zu übersetzen?
Ja, mit einer Ergänzung. Also wir haben ja im Grunde im Berufsschulbereich eine gleiche Problematik mit den Rahmenlehrplänen. Wenn wir die Rahmenlehrpläne relativ offen formulieren, stehen die Lehrkräfte vor Ort relativ hilflos davor und sagen, was wollt ihr eigentlich von mir? Und ich hab zumindest bei der Rahmenlehrplanarbeit und tatsächlich den Eindruck gewonnen, und das übertrage ich auf die Berufsbilder. Ja, man muss Berufsbilder offen formulieren. Man sollte aber zeigen, wie man meint, dass sie umgesetzt werden können. Also man sollte Zusatzqualifikationen benennen, aber nicht in der Form, aus diesem Kanon könnt ihr auswählen, sondern aufzeigen an, und da kann man da auch mit Zusatzqualifikationen arbeiten, von denen man aus Untersuchungen weiß, dass sie sehr relevant sind, zum Beispiel für den Elektro- und Metallbereich, für den kaufmännischen Bereich. Dann aber zeigen, wie man damit umgeht. Wie man auch eigentlich zeigen muss, wie Prüfungen funktionieren. Also ergänzende Leitfäden oder sowas wird nötig sein.
Also, dass die, wenn ich hier was noch zufügen darf, dass die Ordnungsmittel nicht das Nonplusultra sind und dass ihre Umsetzung nicht eins zu eins erfolgt, das unterschreibe ich voll. Aber die andere Seite ist natürlich, genau das macht den Standard aus, dass wir mit den Ordnungsmitteln nämlich das Niveau bestimmen, was wir als Ergebnis haben wollen, was den Output ausmacht. Und daran sollte man nicht rütteln. Ne? Der ist eigentlich festgeschrieben, was ein Facharbeiter ausmacht. Und das beschreiben wir über die Prüfungsanforderungen, gemessen an einem DQR oder europäischen Qualifikationsrahmen. Das ist auch übrigens ja ein Kriterium von Flexibilisierung, dass von dem ausgehend Flexibilisierung möglich ist. Das zweite ist der zeitliche Rahmen, den wir haben. Und das dritte ist, an welchen Inhalten, an welchen Gegenständen dann auch eine Ausbildung und eine Vermittlung passiert. Aber da sind wir natürlich genau mit den Beispielen der Lernorte auch wieder beim Ausbildungspersonal. Und in aller Regel sollte das Ausbildungspersonal an einer Berufsschule professionalisierter noch sein als in einem Betrieb. Es ist der Flaschenhals, aber trotzdem können wir vom Niveau nicht runter. Dann würden wir eigentlich das Prinzip der Berufsausbildung an ein Stück aufgeben.
Das stelle ich auch nicht in Frage. Ich versuche nur immer darauf hinzuweisen, dass das sozusagen nur ein Bein ist. Und dann fallen wir um, wenn wir nur das machen. Sondern wir brauchen viel mehr Implementationshinweise, viel mehr Maßnahmen vor Ort. Wenn Sie in den Bereich des Handwerks der kleinen und mittelständischen Unternehmen gehen, da kommen Sie ohne Kammerbegleitung und Professionalität, die von der Kammer aus in die Betriebe gebracht wird oder über die Fachverbände und Innungen, was weiß ich, nicht aus. Was anders, wenn Sie mit BMW oder einem Unternehmen dieser Art kooperieren. Das sieht ja ganz anders aus.
Wenn wir diese Facette, jetzt haben wir uns ja sehr stark konzentriert, sage ich mal, auf die Ausbildungsberufe und eine Forderung im Kontext der Flexibilisierung ist ja auch Anrechenbarkeit und stärkere Verknüpfung zwischen Aus- und Weiterbildung. Jetzt sind ja im Endeffekt einige ja, Fortbildungsberufe zum Berufsspezialisten und Spezialistinnen ja entstanden. Wie kann ich hier, also wo sind hier im Endeffekt die Möglichkeiten und die Grenzen, die bisher bestehen, auch Aus- und Weiterbildung stärker zu verknüpfen? Hier gibt es ja unterschiedliche, also deswegen ist ja im Endeffekt dieser Begriff der Modularisierung, der ja historisch lange Zeit verboten war, den überhaupt in den Mund zu nehmen für die berufliche Bildung, wird ja jetzt ein bisschen offener diskutiert, auch von den Sozialpartnern offener diskutiert, gerade in dem Kontext. Wo haben wir hier Möglichkeiten, Grenzen? Und wo stehen wir hier aktuell?
Das Problem ist in deutschen Diskussionen, wenn so viele unterschiedliche Gruppen zusammenkommen, dann haben wir ziemlich viel Glaubensarbeit immer zu bewältigen. Also jeder betont, dass er das Berufskonzept wichtig findet und dass man da nicht rüttelt. Und dann wird die Einmaligkeit deutscher Berufsausbildung und so weiter und so weiter. Das sind herrlich lange Diskussionen, aber wenn man mal reinguckt, das ist aufgeblasenes Krams. Modularisierung wird mittlerweile, glaube ich, anerkannt und wird auch in den Mund genommen. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wenn man das Wort Modularisierung benutzt, dass man erstmal von irgendjemandem einen Vortrag erhielt, dass das alles des Teufels ist, weil man da ein sehr naives Bild des britischen Systems hatte. Großbritannien ist schon ein bisschen auch in der Berufsbildung mehr als nur segmentierte Einzelqualifikationen. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Modularisierung, und da greift natürlich das, was Herr Zink gesagt hat, vollkommen wieder innerhalb eines gegebenen Rahmens an Standards oder an Kompetenzbeschreibung für einen Beruf. Und dann muss man über, kann man natürlich über Module nachdenken, aber auch da haben wir eigentlich ziemlich interessante Fragestellungen und Probleme. Module sind nicht wie so ein Würfelspiel. Man schmeißt die Würfel und dann kann man sich irgendwas rauspicken, sondern dann muss man die Frage stellen, wie baut ein modulares System sich auf? Geht das in einer bestimmten Reihenfolge? Gibt es da Sequenzierungsprinzipien? Und das ist wieder viel konzeptionelle Arbeit für diejenigen, die Module anbieten. Und wenn Sie da in den Bereich der Zusatzqualifikation gehen und eine Weiterbildung implementieren wollen, beispielsweise im Elektrobereich, ja, da passiert ja viel. Im Moment Wärmepumpen und sowas. Da kann man ja täglich gucken, wenn man so, ich habe hier gerade zu Hause so eine Baustelle mit einer Wärmepumpe und kriege mit, wie Elektro und Gas und Wasser zusammenarbeiten müssen plötzlich. Da stellt sich dann die Frage, wie Sie diese Weiterbildungsmodule kreativ und sinnvoll verbinden mit den Modulen, die Sie in der Ausbildung haben. Na, wir haben damals auch eine Erfahrung aus den 80er Jahren, Modelle diskutiert und ausprobiert, dass wir sozusagen die Ausbildungs, damals haben wir nicht Module genannt, haben die nicht genannt, aber, so, aber letztlich waren es Module, wie man die sozusagen vergrößert, also mehr macht. Und das hat, da sind wir gnadenlos mit gescheitert. Also das hat einfach, das ist wieder so eine Ausbilderfrage gewesen, das zu bewältigen, auch eine organisatorische Frage. Also man hat ja nicht unendlich viel Ressourcen, um alles Mögliche zu machen. Da muss man auch pragmatische Lösungen haben. Auch da würde ich wieder die Sache an die Bildungseinrichtungen oder an die Kammerbezirke gehen und sagen, was macht ihr da eigentlich für zusätzliche Bildungsangebote? Ich meine, das ist in den Berufsschulen und Berufskollegs, in NRW heißen die ja Berufskollegs, ein Tagesgeschäft, dass man da zusätzliche Maßnahmen, Module anbietet. Und das kann man natürlich, wenn man das professionell macht, sehr kreativ verbinden mit dem, was man, ich mache da mal in Anführungszeichen, an normaler Ausbildungstätigkeit. Aber das geht nur vor Ort. Und da gilt wieder das, was Herr Zinke gesagt hat, Sie brauchen einen Rahmen, in dem Sie das einsortieren können. Ich wüsste ich nicht, wie es funktionieren soll.
Ich denke auch, wir geben mit Ausbildungsordnungen ja auch einen Lernweg vor. Es gibt eine zeitlich-organisatorische Gliederung und da können natürlich Module, wie Sie sie jetzt nennen, oder auch Spezialisierung, Differenzierung durchaus eine Rolle spielen, insbesondere gegen Ende der Ausbildung. Ich hatte ja vorhin gesagt, die Zusatzqualifikation an den Anfang der Ausbildung zu stellen und das sollte aber nicht heißen, dass wir jetzt anfangen zu würfeln und zu schieben, sondern es geht eher darum, mit einem anderen Verständnis von Kernberuflichkeit ranzugehen, nämlich Prozess- und Systemverständnis an den Anfang zu setzen. Und da denke ich zum Beispiel das Thema 3D-Druck, was wir als Zusatzqualifikation vermittelt haben, ist durchaus ein Thema, was an den Anfang einer Ausbildung gesetzt werden kann, weil es genau dieses System- und Prozessverständnis schafft und eine hohe Berufsidentifikation schaffen kann. Da braucht es Ausbildungsmaterialien dazu, die gibt es zum Teil schon, aber das wäre ein grundsätzlich anderer Ansatz, mit dem man an einen Beruf rangehen kann, der möglicherweise auch die Motivation der Auszubildenden wie auch der Ausbilder stärkt. Es gibt auch gute Beispiele aus Betrieben außerhalb von Modellversuchen, muss ich sagen. Das wäre ein Weg, den ich einfach mal mitgehen möchte und den ich mir gut vorstellen kann und der ein Stück das bedient, was eigentlich momentan notwendig ist, nämlich wirklich zu einem anderen Berufsverständnis zu kommen, weil sich auch die Arbeitsaufgaben nicht nur inhaltlich geändert haben, sondern die Position der Arbeitenden, der Fachkräfte im Unternehmen weiter vom Produktionsprozess ein Stück entfernt haben. Sie sind Begleiter, sie sind Troubleshooter, sie sind Servicekräfte, die unterwegs sind und die müssen sozusagen immer wieder Probleme lösen. Und dafür sind genau solche Umstellungen auch in den Lernwegen notwendig.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Diskussion in allen Punkten richtig verstanden habe, aber ich sehe sehr stark, wenn ich das Lonsche-Dreieck mal Interpretation der 80er, 90er Jahre, dass wir auf Anpassung und Differenzierung betrachtet haben. Was heißt denn in diesem Kontext dann Individualisierung? Geht Individualisierung dahin, dass man individuelle Wege durch eine Ausbildung zukünftig aufbauen soll? Dass man Wahlmöglichkeiten schaffen soll oder dass man auch in einem bestimmten Rahmen ein individuelles Berufsverständnis ermöglichen und eröffnen will. Das würde ja bedeuten, dass man eigentlich ganz andere Module in der Auseinandersetzung dann braucht vom Selbstverständnis, um vielleicht grundlegend zu können, dass man das auch später deutlich besser aktualisieren kann. Gehört sowas auch in den Flexibilisierungsdiskurs mit rein?
Also Flexibilisierung, Differenzierung sind wir einer Meinung. Flexibilisierung, da geht es um die Anpassung an Veränderungsprozesse im Arbeitskontext, im gesellschaftlichen Kontext. Differenzierung sind wieder in gewisser Weise standardisierte Angebote für Menschen mit unterschiedlichen Lehr-Lern-Voraussetzungen oder insbesondere Stichwort Übergangssystem. Individualisierung heißt, dass wir in der Tat darüber nachdenken müssen, ob wir nicht bei manchen in Zielgruppen individuelle Bildungswege zulassen müssen. Wenn zum Beispiel, worüber man ja auch mal nachdenken müsste, Absolventen eines Bachelor-Studiengangs, was man aus Großbritannien kennt, den Weg in die Berufsbildung suchen, dann brauchen die doch einen anderen Weg als jemand, der nach der Realschule diese Berufsbildung aufgreift. Und da muss eine Region in der Lage sein, entsprechend der Anforderungen, die in dieser Region sind, einen individuellen Weg zu entwickeln für die zukünftige Fachkraft. Das meine ich mit Individualisierung. Ne, weil da, also ich bin immer dabei, wie Herr Zinke das formuliert hat mit dem Rahmen für die Standardisierung. Ich denke halt immer als von meiner Ausbildung her, von der Seite, was heißt das für Ausbilder und Lehrer und für Bildungsorganisationen? Oder wenn ich über Flüchtlinge nachdenke, die jetzt hier hinkommen, dann habe ich da eigentlich immer zwei Probleme. Ich muss einmal feststellen, was haben sie? Dann habe ich sozusagen ein Anerkennungsproblem. Das ist ein schwieriges Ding. Das kann ich natürlich abgleichen mit so einem standardisierten Rahmen, den wir mit dem Berufsbild haben. Dann muss ich aber da einen individuellen Weg bestimmen können, damit das in einer Region bewältigt werden kann. Und mehr ist da eigentlich nicht mit gemeint. Ich erlebe Berufskollegs, die das auch organisiert bekommen, dass sie da so Absprachen treffen.
Das könnte dann heißen, dass derjenige im Endeffekt dann zeitlich reduziert und Dinge angerechnet werden, vielleicht nur 2 Jahre braucht und der andere, der auch zum Lernen länger braucht, dann 4 oder 5 Jahre benötigt.
Ja, und der vielleicht auch andere Dinge braucht. Also wenn wir über Migration denken, also da brauchen wir müssen ja irgendwie die Sprachkurse und die Vermittlung kultureller Besonderheiten irgendwo in diesen Prozess mit einbringen. Und das geht hier eigentlich nur durch eine Individualisierung der Maßnahme, in dem Fall für eine, sagen wir mal, eine Gruppe. Also ich habe jetzt gelesen, 2023 haben 25.000 Menschen syrischer Herkunft die deutsche Staatsbürgerschaft. Das geht doch nur, indem man vor Ort Individualisierungsprozesse zulässt. Und das müssen Berufsschulen und Betriebe entscheiden. Und Betriebe entscheiden das auch. Die merken doch, wenn einer mitarbeitet, was er kann und nicht kann. Da klappt das ja auch manchmal viel besser als in schulischen Kontexten.
Jetzt die Frage an Gerd, ist das heute schon so möglich, so umzusetzen? Passiert das schon?
Ich denke ja. Also, wir haben ja durchaus Betriebe, die sowas machen und praktizieren, die sich die Auszubildenden holen und die damit sich sicherlich auch Erfahrungen gesammelt haben. Ich denke, hier in Bonn ist es die Telekom, die zum Beispiel gerade was syrische Flüchtlinge angeht, welche ausgebildet haben und zwar zu anspruchsvollen Berufen. Am Anfang ein harter Weg gewesen, aber die haben es geschafft und da ist Individualisierung praktiziert worden. Da haben die Ausbilder mindestens genauso viel gelernt und die Organisation wie die Auszubildenden auch. Aber es ist machbar, das System gibt das her, wie sehr das auf berufsschulischer Seite möglich ist und unterstützt wird. Das ist nochmal eine andere Frage, weil die Berufsschulen sowieso, was viele Themen der Integration angeht, momentan schon an den Grenzen des Möglichen stehen, ne? Das muss man einfach sagen, was personell da machbar ist. Ich glaube, da haben Betriebe wie die Telekom schon andere Möglichkeiten noch, wenn sie denn wollen.
Ja, nur zur Ehrenrettung der beruflichen Schulen. In Nordrhein-Westfalen sind alle Flüchtlinge, die sozusagen also Jugendliche sind, die noch Bildungsansprüche in dem Sinne haben, über die beruflichen Schulen, also über die Berufskollegs organisiert worden. Da ist eine gewaltige Leistung an individualisierten Bildungsmaßnahmen durchgeführt worden. Das zeigt aber, was das kann.
Ich würde da gerne noch mal ein bisschen Sand reinstreuen, weil ich das schon spannend finde, Individualisierung und Standards an diesem Punkt. Ist es tatsächlich so, wenn Jugendliche es schaffen auf individuelle Wege, dass sie die Prüfung schaffen, dass sie auch wirklich ein einheitliches Profil nachher erfüllen? Ich glaube, das war zum Teil immer eine Illusion, dass ein Industriekaufmann in Bayern ähnlich zu denen in Kiel war, aber politisch ist es ja durchaus so geäußert worden. Aber verlieren wir da nicht auch oder müssen wir vielleicht auch nicht unsere Standards in den Berufsbildern in der Form etwas verlieren, dass wir zulassen müssen, dass sie deutlich stärker individualisiert sein können dann?
Also ich finde, das sind zwei verschiedene Problemstellungen. Also Individualisierung ist sozusagen eine Umsetzungsfrage, wie man das macht. Der Maßstab, von dem aus ich ihm eigentlich immer nur sagen würde, von da aus begründe ich einen Weg, ist ein Rahmen wie ein Berufsbild. Wenn man mich, also solche Fragen habe ich oft in England gestellt bekommen, als ich in Oxford war. Wir sind uns doch, glaube ich, darüber im Klaren, das ist wie mit dem Abitur, das ist doch nicht ein Level, was alle in gleicher Form erreichen. Also da brauche ich ja nur in die konkreten Berufe gucken. Also ein großer Bereich im kaufmännischen Bereich ist ja Kaufmann für Büromanagement. Und da werden Menschen ausgebildet, die deren Ausbildungsbetrieb ist ein Kfz, ist ein Autoverleih. Und es werden andere ausgebildet, die sind bei der Telekom oder bei einem Autounternehmen. Und da sind qualitativ hochunterschiedliche betriebliche Ausbildungsorte und auch ganz, das ist das eigentlich Schwierige, auch ganz unterschiedliche Felder, in denen diese kaufmännischen Kompetenzen sich entfalten sollen. Also jemand, der jetzt in einem Industriebetrieb mit einer professionellen Ausbildungsabteilung ausgebildet wird, bekommt ein ganz anderes Angebot als jemand, der jetzt bei Enterprise Autorent oder was das da ist, macht. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, auch wenn wir den DQR sozusagen da immer so als Standard jetzt setzen und sagen, die sind jetzt auf der und der Stufe, dann ist in dieser Stufe eine enorme Spreizung. Ich bin nicht so gläubig, was sozusagen die Homogenität von Kompetenzentwicklung anbelangt in einer Generation jetzt von Industriekaufleuten, von Kaufleuten für Büromanagement etc. Glaube, was das System leistet, ist, was man so in der BWL eine Signaltheorie nennt. Es signalisiert eine bestimmte Qualität, die auch geglaubt wird im Markt. Der Markt funktioniert ja da über Glaube. Was man ja auch kennt, dass da jemand sagt, naja, der hat die Ausbildung da und da gemacht, das ist ein guter Betrieb, den nehme ich. Ohne den individuellen Fall zu prüfen. Und diese Signalwirkung kann eine Ausbildung nur haben, da stimmt das gnadenlos, was Herr Zinke gesagt hat, wenn wir einen bestimmten Standard setzen, von dem aus wir das machen, wohl wissend, dass es eine enorme Spreizung ist, was die Realisierung durch die tatsächlichen Facharbeiterqualifikation, so nenne ich es mal. Von daher, da kommen wir nicht raus. Und das gilt ja nicht nur, was ich sage, das gilt ja nicht nur für individualisierte Bildungswege, sondern das gilt auch für die ganz normalen alltäglichen Ausbildungen, die wir haben. Wenn wir dazu kompliziert werden, setzen wir uns sozusagen selbst ein Bein in dem Spiel, glaube ich.
Ich würde gerne noch mal eine Facette ansprechen, die eben schon mal angedeutet wurde, wenn wir an die Struktur der Berufe denken. Und Hugo kann gerne ergänzen, da ich in einem kaufmännischen Beruf ja nicht so zu Hause bin. Es wird im Bereich der gewerblich-technischen, gerade der Metall- und Elektroberufe, Herr Zinke hat es ja eben auch schon angedeutet, im Endeffekt über eine andere Basisqualifizierung im Kontext der Kernberufe, also eine stärkere, allgemeinere, auch eine breitere, schon prozessorientierte Ausbildung, aber wo man versucht, eben unterschiedliche Berufe und auch in einen Kontext zu sehen und gemeinsam dann auch umzusetzen. Jetzt habe ich aus der Diskussion mit Hugo auch im Vorfeld so ein bisschen gehört, dass es da auch Diskussionen bei den kaufmännischen Berufen gibt. Wenn wir das vielleicht nochmal gegenüberspielen, weil das ja auch nochmal überlegt, wenn wir über Flexibilisierung sehen, was ist überhaupt im Endeffekt die Basis für die Berufe? Muss ich die ändern? Muss ich die Berufe auf eine andere Basis stellen, um dann im zweiten Schritt eben über bestimmte Strukturelemente, die wir in der beruflichen Bildung haben, vielleicht dann auch Spezialisierung hinzubekommen? Wie sieht das jetzt im Kaufmännischen aus? Und dann kannst du Gerd ja auch nochmal ergänzen, was im Gewerblich-Technischen da diskutiert wird. Gibt es da auch eine so die Diskussion, gerade im Kontext der Digitalisierung oder auch der Veränderung der Ausbildungszahlen, die spielen natürlich auch eine ganz entscheidende Rolle, glaube ich, auch im kaufmännischen Bereich, wo man sagt, wir brauchen eine andere Grundstruktur.
Ja, soll ich anfangen? Kaufmännischer Bereich ist ja nicht meine Homebase. Das Interessante an der Kauf, an der Kauf, also an der, an den Handelslehrern, sagen wir mal, also an der kaufmännischen Ausbildung ist, dass wir eigentlich immer mit einem neuen Berufsbild reagieren oder häufig mit einem neuen Berufsbild reagiert haben. Und ich bringe mal als für mich so als Gegenbeispiel, die Österreicher schaffen es, die kaufmännische Ausbildung in den Handelsschulen, sozusagen in schulischer Form für alle in der Basisform zu realisieren. Und die Spezialisierung erfolgt dann anschließend durch die betrieblichen Praktika und durch die Berufserfahrung. Ich habe mir das, weil ich die Frage ja befürchtete, nochmal genau angeguckt, was wir machen. Und wir haben schon eine Diskussion um was sind sozusagen, ähnlich wie wir es jetzt bei Metall und Elektro haben, Kernkompetenzbereiche. Oder auch Fragestellungen, die für alle Kaufleute gleich sind. Und an welcher Stelle brauchen wir Unterschiede? Also wir gruppieren das ja auch manchmal. Also eine Arbeitssituation in der Bank ist anders als eine Arbeitssituation im Einzelhandel oder in einem Dienstleistungsunternehmen etc. Mal von solchen Besonderheiten wie Bank und Versicherung der Banken her abgesehen, bin ich schon überzeugt, dass es sozusagen kaufmännische Profile oder Kompetenzen gibt, die durchgängig bei allen Kaufleuten gebraucht werden. Und bin nicht sicher, ob das immer sinnvoll ist, zum Beispiel im Kfz-Bereich, dass man den Kfz, den Automobilkaufmann entwickelt hat. Also da finde ich schon die Verbindung von kaufmännischer Tätigkeit und gewerblich-technischer Erfahrung wichtig. Aber das gilt ja eigentlich für jede kaufmännische Tätigkeit, weil Kaufleute arbeiten ja nicht in Arbeitsprozessen, wo nur ganz, also das ist vielleicht bei Banken der Fall, wo es nur um kaufmännische Prozesse geht, sondern haben ja immer irgendeinen Anknüpfungspunkt an irgendeinen technischen Prozess. Und was so ja jetzt auch heute, aber was ja immer durchschwingt, so Digitalisierungsprozesse sind ja letztlich Veränderungen von Arbeits- und Geschäftsprozessen in Unternehmen. Und da stellt sich schon die Frage, wie man, wenn man in der Berufsausbildung kaufmännische Tätigkeit mit spezifischen technischen Fragestellungen verbindet. Und wenn man darüber nachdenkt, dann werden die bisher vorgenommenen Berufsschneidungen schwierig, finde ich. Das ist aber jetzt so die Meinung eines pensionierten Wissenschaftlers. Wenn Sie in die Diskussion gucken, dann haben wir eben sehr stabile Positionen in der Governance, also in den Gesellschaften, bei Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Kammervertretern, Schulen etc., die Veränderung, finde ich, sehr schwierig machen. Das haben wir jetzt schon gemerkt, als der Kaufmann für Büromanagement eingeführt wurde, was eine sehr sinnvolle Zusammenfassung war. Ich habe das bei mehreren Berufsschulen in Thüringen und in Dortmund wissenschaftlich begleiten dürfen, wie die über 2 Jahre das implementiert haben, da tun sich diese Organisationen schwer. Nichtsdestotrotz ist es aber notwendig, darüber nachzudenken. Das ist auch für uns in der, oder war jetzt bei mir, in der Ausbildung von Lehrkräften eine wichtige Frage, wie man sozusagen richtig kaufmännische Inhalte aufbereitet oder Problemstellung aufbereitet für spezifische Anwendungssituationen in Betrieben. Vielleicht letzter Satz, wenn wir die Kaufleute, das darf ich eigentlich nicht laut sagen, weil da hat es ja mal einen riesen Krach drüber gegeben,
Wir
wenn wir
hören
die
noch alle nicht
kaufmännische
hin.
Ausbildung sozusagen mit den gewerblich-technischen in einen Topf stecken würden, dann wären wir eine Fachrichtung. Also Kaufmann-Leute so wie Elektro, schon, dass sie Elektro und Metall sagen, ist ja eine Verbreiterung, aber wir selbst leisten uns eine starke Ausdifferenzierung, von der ich nicht, wie Sie merken, nicht wirklich immer überzeugt bin, ob sie sinnvoll ist. Aber es ist ja Gotteslästerung.
Ja, kommt im kaufmännischen Bereich noch ein Aspekt dazu, dass wir auch veränderte Rekrutierungsstrategien in Betrieben haben. Also gerade im Banken-, Industriebereich sehe ich sehr stark, dass die sich aus Universitäten, Fachhochschulen heraus bedienen und ihre Ausbildung total verändert haben in den Bereichen. Wie schätzt du das ein, Peter?
Ja, das stimmt. Also ich habe an den verschiedensten Stellen, zum Beispiel beim Kauf eines Autos, die konkrete Erfahrung gemacht, dass der mich bedient hat, ein ehemaliger Student ist, der Wirtschaftsingenieur studiert hat. Das hätte früher ein Kaufmann gemacht, als, was weiß ich, Bürokaufmann vielleicht damals. Und also diese narrative Evidenz bestätigt das, was wir auf breiterer Basis sehen. Was im angelsächsischen Bereich gang und gäbe ist, dass Bachelor sozusagen kaufmännische Tätigkeitsfelder nach einer bestimmten Einschulungszeit, Traineezeit übernehmen. Das passiert, aber es passiert nicht flächendeckend und überall. Und das eigentliche Problem ist, dass wir innerhalb eines bestimmten Labels, wie das beim Kaufmann für Büromanagement zum Beispiel der Fall ist, eine unglaubliche Heterogenität an Ausbildungsbetrieben haben.
Richtig. Aber da muss ich oder möchte ich gerne auch ergänzen oder einhaken. Wir haben 2017 eine Veranstaltung in unserem Industrie 4.0-Projekt gehabt, liegt jetzt auch schon lange zurück, in Leipzig. Damals habe ich da auf der Bühne gesagt, die Industriekaufleute sehe ich sehr, sehr gefährdet in ihrer Zukunft. Genau aufgrund der Heterogenität und der Digitalisierung. Da habe ich mir damals noch ein bisschen blaue Flecken von Kollegen eingehandelt, aber auf der anderen Seite hat sich das voll bestätigt. Es sind andere Geschäftsprozesse, die werden in ganz unterschiedlicher Weise organisiert unter Zuhilfenahme von IT-Programmen und bis hin zur Auslagerung ganzer Abteilungen, wo Aufträge, die bisher in Deutschland erfüllt worden sind, in den Unternehmen selbst eben ausgelagert sind. Und natürlich auch der Arbeitsmarkt, der da einiges mitbestimmt. Also da möchte ich nicht in der Neuordnung drinstecken und ich glaube, das ist ein schwieriges Feld, dort den gemeinsamen Standard noch zu bestimmen, der eine Ausbildung überhaupt möglich macht. Große Herausforderung. Wir bei uns sehen das aber ähnlich. Wir müssen das, da komme ich nochmal zurück zu dem, was Lars Windelband gesagt hat, wenn wir jetzt über die Zukunft der Metall- und Elektroberufe sprechen, suchen wir natürlich auch nach dem Standard, der die Zukunft ausmacht. Das heißt, ein Standard ist immer auch, und da gebrauche ich nochmal den Begriff des Signals, ein Signal nach vorne zu gucken und sich dahin zu entwickeln. Und das ist auch ein Teil der Flexibilisierung im Sinne des immer besseren Annäherens an einen Idealzustand. Und der Idealzustand wäre dann der Standard. Und das Gleiche haben wir ja übrigens auch wieder. Berufsschule, Stichwort Lernfelder. Wann sind die Lernfelder eingeführt worden in den ersten Berufen? 1998, 2003, 2004 bei den Metall- und Elektroberufen. Wann sind die gelebt worden an den Berufsschulen und in den einzelnen Bundesländern? Das war ein sehr viel längerer Prozess und der ist noch lange nicht abgeschlossen und der ist unter anderem ein Grund für eine Neuordnung der jetzigen Metall- und Elektroberufe, die Lernfelder besser zu packen. War auch eine Rückmeldung aus den Evaluationen, den Zusatzqualifikationen übrigens.
Also höre ich jetzt ein bisschen raus, also gerade wenn man das ein bisschen mit der Vergangenheit reflektiert, so sind wir auch eingestiegen, die gleichen Diskussionen hatten wir schon in den 60er, 70er Jahren. Wir brauchen ein bisschen Geduld, wir können nur kleine Schräubchen weiterdrehen oder wo müssen wir jetzt ansetzen? Das ist jetzt so ein bisschen die Zukunftsfrage. Was wären jetzt wirklich die nächsten Schritte? Wo können wir ansetzen und wer ist jetzt auch gefragt, auch zu handeln? Damit wir denn vielleicht bestimmte Dinge umsetzen können. Genau, das wäre so die Frage. Vielleicht, Gerd, fangen wir mit dir mal an, weil gerade ja im Kontext der Metall- und Elektroberufe da ja Dinge diskutiert werden. Da könnte man vielleicht an einem praktischen Fall auch so ein bisschen sehen, wo man steht und wo man hin möchte.
Also, ich glaube, die Zeit ist tatsächlich ein Stück schwieriger momentan, weil die Erwartungen der Player im Feld in sehr unterschiedliche Richtungen gehen. Die einen haben die Situation erkannt und sagen, wir müssen nach vorn denken, wir müssen das Thema Digitalisierung, das verändert Geschäftsprozesse-Thema aufgreifen, das System- und Prozessverständnis aufgreifen und die anderen sagen immer noch, haltet den Ball flach. Haben wir aber immer gehabt. Wir müssen nur intelligent vermitteln und das ist genau der Auftrag aller, die wir jetzt hier unterwegs sind. Dass wir eigentlich diese Innovation und diesen Schritt nach vorn brauchen. Und dafür brauchen wir gemeinsame Standards. Die müssen wir beschreiben. Und ganz wesentlich sind dann eigentlich die Outputs, sprich die Prüfungsanforderungen, die Prüfungsinstrumente, die dafür eingesetzt werden, um dann auch zwischen Kiel und München möglicherweise ein möglichst gemeinsames Level anzustreben im Niveau und im Inhalt. Und ich glaube, das werden wir schaffen, das wird aber auch ein Stück Zeit brauchen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt mit einer Neuordnung in den Berufen in den nächsten 1 oder 2 Jahren kommen, sondern das ist eher ein Zeitraum von 3 bis 5 Jahren.
Aber da wären ja in dem Kontext auch einige Flexibilisierungswünsche, also Wünsche, sage ich mal, gerade von Arbeitnehmerseite so ein bisschen diskutiert. Was ist denn da aktuell in der Diskussion, auch wenn man, wie gesagt, noch weit weg ist von einer Lösung oder einem Kompromiss zwischen beiden?
Was ist da in der Diskussion? Also sehr vieles. Also es geht um Zusammenlegung von Berufen, aber gleichzeitig ist es genau, also diese Polarisierung auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Auf der einen Seite Zusammenlegung von Berufen, mehr Kernberufe zu schaffen, zum Beispiel Elektroniker, Mechatroniker, Industriemechaniker in einen Beruf zu packen. Das ist eine Position der Arbeitnehmerseite aktuell. Und trotzdem will man aber diese Berufsidentität erhalten. Die kommt dann auch wieder der Ruf danach. Und das ist so die Gratwanderung, wo wir sagen müssen, dafür brauchen wir ein Konzept, was dann am Ende alle mitgehen. Und deshalb müssen wir auch viele, möglichst viele aus der Berufspraxis mit beteiligen. Wir brauchen da aber auch Akteure, die einfach wollen. Ja.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal, das im Endeffekt mit allen Beteiligten auch mitzudenken, mitzunehmen und da auch die Ideen reinzubringen. Auf der anderen Seite muss man mal sehen, wenn man nach vorne guckt, muss man natürlich sich auch von bestimmten Dingen auch verabschieden. Und das ist, glaube ich, so die genaue Schwierigkeit, die wir in der Historie häufig haben. Tradition ist wichtig, aber wenn man nach vorne guckt, muss man auch Dinge dann verändern können.
Und vielleicht darf ich noch hinzufügen, da geht es nicht so sehr um die Flexibilisierung zu ermöglichen, sondern erstmal wirklich zu sagen, was ist das Ziel, was ist der Standard, wo wollen wir hin?
Dann gebe ich die Frage mal weiter. Was
Ja.
ist der Blick in die Zukunft, in die Glaskugel?
Bin ich ein Älter hier. Also es nützt nichts, jetzt sozusagen in einem Berufsbild radikal was Neues reinzubringen. Und zu hoffen, dass das funktioniert. Da sind wir wieder bei dem, was Sie am Anfang gesagt haben. Wie wird das eigentlich genau vor Ort in den Betrieben und Schulen rezipiert? Oder was ist da der Gegenstand? Also ich bin nicht so optimistisch, was die Leistungsfähigkeit des kooperativen Systems bezogen auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Lage ist zu leisten, um diese notwendigen Neubestimmungen vorzunehmen. Die erlebe ich eigentlich mal in einer sehr defensiven, erhaltenen Form. Immer auch mit der Bereitschaft, anderen die Schuld daran zu geben, was da Stand der Dinge ist. Das war in der Enquete-Kommission für mich auch eine Leidensgeschichte. Da wurde, ich sage das jetzt mal ganz plump, so viel Blödsinn erzählt von den Sozialpartnern. Also es ging so weit, dass allen Ernstes gesagt wurde, Kooperatismus, das kennen wir nicht, das gibt es nicht. Da wurde dann auch ernsthaft darüber diskutiert. Die Kammervertreter, die da waren und die Vertreter der Wissenschaft, die saßen augenrollend da und wussten nicht, wie sie mit solchen Statements umgehen sollen. Also ich bin da sehr skeptisch, was das anbelangt. Nehmen wir das Thema Digitalisierung. In der Enquete-Kommission wurde Digitalisierung eigentlich immer als Medienthema diskutiert. Na, das sind dann solche Ebenen, wo der Laptop im Englischunterricht sozusagen als Digitalisierungsbeitrag angesehen wird. Das ist kompletter Blödsinn, finde ich. Digitalisierung, wenn man das auf Arbeitsprozesse, und das ist ja gerade im gewerblichen technischen Bereich sehr interessant anzusehen, verändert ganz bestimmte Arbeitsabläufe, bringt Dinge in einer anderen Form zusammen und definiert neue Anforderungen an die Facharbeiter. Und das kriegen Sie eigentlich nur in den Blick, wenn Sie sich die Prozesse genau angucken, also dahingehend, wo das geschieht. Und das sind nicht, habe ich den Eindruck, nicht wirklich die Sozialpartner, die in diesen Gremien sitzen und über Berufsbilder entscheiden. Vielleicht bin ich da mittlerweile zu zynisch geworden. Mein Vorschlag an der Stelle ist immer, wir müssen sozusagen die Kernbereiche sehen von einem Beruf und die Anpassungsprozesse an veränderte Arbeitsanforderungen kriegen wir eigentlich relativ schnell, wenn wir Zusatzqualifikationen sozusagen regelmäßig installieren können. Also also wir haben hier in der Region Lippe eine Lernfabrik, die von den beruflichen Schulen, von allen beruflichen Schulen eingerichtet worden sind. Das ist ein tolles Ding, was sie da gemacht haben, mit einer hohen Kompetenz. Die machen aber nur Zusatzqualifikationen, weil alles andere kriegen sie sozusagen aus dem ordnungspolitischen Rahmen, der ihnen vorgegeben ist, nicht geregelt. Aber das zeigt eigentlich, dass es wunderbar funktionieren kann, dass man, dass das Leistungsstarke sind ja Betriebe und Schulen beteiligt, wenn die zusammenkommen, dass sie sehr kreativ etwas machen können, was für die Veränderung, wie die Digitalisierung sie jetzt in den Arbeitsprozessen bewirkt, begegnen können. Und deshalb brauchen wir da diesen Freiraum. Und wenn sich da etwas an Erfahrungswissen stabilisiert, können wir das natürlich auf Dauer in den Kernbereich eines Berufsbildes dann auch vielleicht aufnehmen und kodifizieren. Aber sozusagen, ich glaube auch nicht, dass Herr Zinke das so gemeint hat, den Sozialpartnern zuzugeben, ihr könnt jetzt am grünen Tisch was entwickeln. Also die sind immer fantastisch, wenn es darum geht, den entsprechenden Italiener abends zu finden, wo sie sich privat treffen wollen. Aber ob die das wirklich können, da habe ich meine Zweifel. Aber das Dinke darf da nur nicken als Mitarbeiter.
Na, da muss ich schon was sagen, sonst hört ja jemand rein und sieht unsere Nicken nicht oder das Kopfschütteln. Also die Sozialpartner sind insofern für uns enorm wichtig. Also wir
Ja,
versuchen
klar.
schon noch inhaltlich zusammenzuarbeiten, mit den Hochschulen zusammenzuarbeiten, aber sie sind für uns enorm wichtig, weil sie sind im Prinzip die Multiplikatoren, die Umsetzer. Sollten sie sein, da gibt es auch Widerspruch und nicht alles läuft optimal, aber trotzdem brauchen wir die Organisation, den Zugang in die Betriebe und in letzter Instanz auch die Kammern, die Ausbildungsverantwortlichen dort, die Ausbildungsplaner, die die Berufe erklären und rüberbringen. Das klappt nicht überall gut, das weiß ich.
Kamera habe ich ausdrücklich ausgenommen.
Ja, vielleicht bekomme ich jetzt zum Abschluss so ein kleines Déjà-vu, dass ich so an meine Studienzeiten auch nachdenken muss. Das führt ja im Grunde zu Grundfragen, wie wir Strukturen beruflicher Bildung denn organisieren. Und das war schon ein relativ weiter Kreis, den wir hier diskutieren konnten dabei. Also ich fand es schon sehr interessant, dass uns die Flexibilisierungsfrage sehr stark auch zu den Fragen geführt hat, was denn Standards sind. Herr Zinke, Sie haben sehr deutlich das Prüfungssystem eingebracht. Ich glaube, das wird dann eine sehr große ja, Baustelle, Arbeitsstelle. Das ist ja dann eine Frage, wie man es professionalisieren kann, bei allem, was auch durchaus da gut läuft in diesem Bereich. Einen Punkt, den ich noch mitgenommen habe, ich glaube, für die Berufsbildung vor Ort wird es durchaus komplexer, wenn wir die Flexibilisierungsfrage ernst nehmen, weil die Implementation und das was vor Ort passiert, ist dann eigentlich das Entscheidende. Und das heißt, wir müssen eigentlich die Gelingensbedingungen, wie wir Bildungspersonal organisieren, aber auch wie wir Dinge möglich machen, organisieren können dabei. Von meiner Seite erstmal herzlichen Dank für das Gespräch. Ich selber fand es sehr, sehr anregend.
Ja, auch von meiner Seite mal vielen Dank.